und herzlich willkommen, ihr Lieben, zum Kontextur Podcast. Wir sind wie immer zurück mit einer neuen Episode. Der Kontextur Podcast ist eine Produktion von Katharina Benjamin und mir, Angelika Hinterbrandner. Wir nehmen euch auch heute wieder mit als Hosts durch unser Thema. Wie immer findet ihr alle wichtigen Infos zur Folge in den Shownotes und, as always, sharing is caring. Wenn euch unsere Arbeit hier gefällt, teilt die Episode gerne, hinterlasst eine Bewertung oder schreibt uns einen Kommentar. Aber jetzt ab in die neue Folge.
Hallo.
Es ist das Ende des Jahres und wir sind gerade, heute ist der 12.12., nein, 11.12. ist gerade noch. Es ist spät abends, 22 Uhr. Wir sind in Berlin. Wir waren gerade auf einem Dinner und zwar auf dem Dinner vom Grau Magazin. Sage ich das richtig?
Ja.
Es war ganz toll, falls ihr ein total gut gebundenes Buchmagazin kaufen wollt, ist eine kleine Empfehlung.
Können wir mal verlinken. Und da waren wir wussten nicht ganz, was uns erwartet. Wir hatten aber einen sehr netten Abend, vor allem auch miteinander. Wir sehen uns ja nicht so oft, aber jetzt sind wir beieinander und lassen mal das Jahr Revue passieren. Es war irgendwie, ich glaube, für viele einfach, auch für uns, ein krasses und hartes Jahr. Es ging sehr schnell vorbei, es war sehr intensiv. Man hat das Gefühl, man muss immer mehr strampeln, aber so richtig nach oben kommt man auch nicht mehr.
Ja, also es war ein super anstrengendes Jahr. Wir sprechen ja schon aus einer privilegierten Position, auch wenn es so bescheuert klingt. Aber wir haben dieses Jahr schon wieder irgendwie auch große Projekte gemacht, die alle gut funktioniert haben. Wir haben das Podcast-Festival gemacht. Also ja, es war anstrengend und gleichzeitig haben aber für uns oder ja, für mich persönlich schon auch viele Sachen gut funktioniert. Also ich bin schon mit dem Jahr zufrieden, aber ich bin auch irgendwie durch mit dem Jahr. Wie fühlst du dich, Katharina?
Ja, ich auch. Also ich finde vor allen Dingen, das Jahr hatte irgendwie so einen dollen Pace und wir wurden ja auch gefragt oder dass wir vielleicht nochmal so einen kleinen Blick auf das Podcast-Festival werfen können und das auch mal so einschätzen, würden wir es nochmal so machen, hat es in unseren Augen funktioniert und genau, ich fand es war so für unsere Teamgröße, würde ich sagen, schon ein sehr großes, war ein großes Projekt.
Wir haben musst da auch sagen, wie groß unsere Teamgröße ist.
2 plus 1,5. Ja, genau. Wir haben also alle Leute, die irgendwie im Team sind, machen eben einfach auch noch viele andere Sachen. Und tatsächlich es war schon alles sehr, sehr gut geplant. Was wir, glaube ich, nochmal, also es ist natürlich herausfordernd, aus Berlin und Leipzig etwas in Basel zu veranstalten. Aber auch das hat toll funktioniert. Wir hatten tolle Leute, die uns unterstützt haben. Also Laura, Patrick, der die Grafik gemacht hat, Johanna, die sich um die Food Experience gekümmert hat. Dann muss man aber auch sagen, also es war ja so das Ziel, mal so die aufkeimende Architektur-Podcast-Branche zusammenzubringen und das vielleicht auch, also es steht irgendwie noch am Anfang und die Formate und Inhalte der Architektur sind nicht alle komplett veranstaltungs- und bühnenreif. Das muss man auch mal so sagen. Es war für viele irgendwie auch was Neues, das überhaupt auf die Bühne zu bringen. Und ein Podcast ist eben nicht einfach ein Panelgespräch oder nicht einfach ein Bühnengespräch so, sondern.
Oder du musst sagen, wir hätten uns was anderes gewünscht. Also ich glaube, man muss es nochmal einordnen. Also ich glaube auch, weil die Live-Formate einfach noch nicht so verbreitet sind oder viele auch einfach noch nicht wissen, was das Potenzial sein könnte. Deswegen, ich teile die Kritik. Also wir hatten ja direkt nach dem Podcast-Festival quasi auch nochmal so eine interne Reflexion, was hätten wir uns vielleicht anders gewünscht und was war unser Anspruch und was war dann die Realität der Umsetzung. Und ich hätte mir auch gewünscht, dass quasi aus diesem Live-Format noch mehr gemacht wird, in Anführungszeichen. Wir haben das ja auch versucht, so ein bisschen. Und ich glaube, Percy muss das Thema, was heißt eigentlich Live-Podcast, machen, irgendwie auch nochmal mehr ankommen. Also gerade viele True-Crime-Podcasts machen ja wirklich krasse Shows. Das muss jetzt vielleicht nicht zwingenderweise sein, aber vielleicht auch mit dem Publikum einfach zu arbeiten, wenn es schon da ist, wäre schon cool. So. Mhm. Und das ist auf jeden Fall was, was wir, falls wir es nochmal machen, mitnehmen, in die Kuration da nochmal stärker vielleicht reinzugehen oder auch bessere Hilfestellung zu geben für die Leute, mit denen wir etwas machen. Und schon auch ein Takeaway, da haben wir heute vielleicht auch kurz drüber geredet, also wenn wir nochmal eine Wiederauflage des Podcast-Festivals machen, dann wahrscheinlich eher themenfokussierte und nicht so eng zugeschnitten nur auf Architektur-Podcasts, sondern vielleicht auch mit anderen Akteurinnen aus anderen Feldern, die vielleicht dann auch genau diese Interaktion oder die Popkultur nochmal mehr mitbringen, als das Architektur-Podcast bisher machen.
Was ich aber schon total gut fand, also ich glaube, ich komme jetzt so ein bisschen so auch aus dieser Welt der wissenschaftlichen Konferenzen oder habe ja auch schon an zwei mitgewirkt, und dass ich das eigentlich sonst nur so aus diesem Wissenschaftsbetrieb kenne, dass man eben macht so eine Veranstaltung, die geht ein oder zwei Tage und dann kommen die Leute zusammen, tauschen sich aus, und dass wir das versucht haben, so ein bisschen außerhalb dieses Wissenschaftsbetriebs mal zu realisieren. Und ich finde, das hat tatsächlich ganz gut funktioniert, weil was ja passiert, wenn es gut funktioniert, ist, dass Leute so dahin kommen, lernen sich kennen und dann verbringen sie diese ein oder zwei Tage miteinander und irgendwie man schwingt so durch die verschiedenen Slots und die verschiedenen Sachen, die so passieren. Und das ist schon sehr, sehr außergewöhnlich. Und wir hatten ja auch Leute, ja, natürlich aus der Schweiz, aus Deutschland da, und da wüsste ich jetzt gerade nicht, ob es sowas so für, wenn man eben jetzt nicht Researcher zu dem Thema ist oder so, also wo es sonst so ein offenes Format gibt.
Ja.
Und auch dieser Austausch mit der Podcast-Szene, wir hatten ja ein paar Leute da, Cash
Rock Beros. Was auch richtig Spaß gemacht
hat. War total cool, und für die war das, glaube ich, auch cool, weil so wie es in der Architektur läuft, das ist dann natürlich, so läuft es in anderen Branchen irgendwie nicht. So. Und das finde ich, also das hat mir schon richtig Spaß gemacht. Natürlich auch so diesen Anspruch, den wir gefahren haben, wo man sich auch manchmal denkt, ey, warum macht man es nicht einfach? Aber wir haben bei allen, also eben bei der ganzen Food-Essens-Geschichte drumherum, bei unseren Merch-Sachen oder so, wir haben aus allem so was versucht, was Spezielles zu machen, bei der Location, das war schon echt richtig cool.
Aber ich muss auch sagen, ich mag schon den Anspruch, den wir fahren, weil das macht halt irgendwie auch den Unterschied aus. Also, dass man halt dann sagt, nee, wir machen aber das Dinner vor dem Event noch und wir machen dieses krasse Apero-Dingsi-Bumsi am Ende der Veranstaltung noch. Also, das macht halt dann doch irgendwie das Besondere aus. Und das, finde ich, hat schon extrem gut funktioniert. Und gerade dieses Experience-Design halt, etwas Besonderes zu machen, was den Leuten dann auch wirklich in Erinnerung bleibt, und so eine Energie auch herzustellen, die, wie du sagst, die Leute durch mehrere Tage begleitet. Also Shoutout auch an alle, die beispielsweise aus Berlin angereist sind und halt zu Sachen kommen, weil sie wissen, wie wir Sachen machen, also wie wir Veranstaltungen machen und wie dann die Energy ist. Und also ich erinnere mich noch ans irgendwie Ankommen, und dann habe ich gleich als erstes zwei Leute aus Berlin getroffen, die meinten so, was, total crazy, dass wir hier in Basel sind und es ist eigentlich auch viel zu teuer und wir wohnen irgendwie in Weil am Rhein, weil anders geht's halt nicht, aber es ist so cool, dass wir da sein können. Und wir sind super gespannt auf die Inputs und irgendwie baden gehen im Rhein und was auch immer. Und es ist so geil, dass Leute halt einfach das machen, weil sie wissen, dass die Dinge, die wir machen, halt irgendwie auf eine Art und Weise besonders sind. Das ist schon echt eine krasse Auszeichnung und auch mega cool und voll schön zu sehen, dass den Leuten das halt auch das wert ist, quasi wegen diesen Dingen dann zu kommen, zu fahren. Also das finde ich schon sehr, sehr faszinierend, dass wir schaffen, so eine Energie herzustellen, für die Leute irgendwo hinfahren. Also das ist schon, das finde ich mega schön, und diese Art von Experience Design, ne, das wirklich hinzubekommen, dass es drei Tage sind und Formate gibt, wo Leute, die sich nicht kennen, irgendwie sich treffen und dann gemeinsam irgendwie was arbeiten oder was erleben, was die verbindet, ist halt mega cool. Und ich muss auch sagen, dass wir es geschafft haben, dass, oder zumindest war für mich die Erfahrung so, dass alles so gut organisiert war, dass wir selbst auch noch die Zeit hatten, also jetzt nicht unendlich viele, aber zumindest ein paar Gespräche zu führen, beim Apero beispielsweise, mit Leuten, ja, die einfach, die da waren, und denen war dann Zeit, einfach zu sprechen und kurz einzuchecken, und das war schon mega cool. Also ich hatte echt das Gefühl, obwohl wir so ein kleines Team waren, sind dann schlussendlich waren so viele helfende Hände da, die es irgendwie möglich gemacht haben. Und auch wenn nicht alles perfekt war und wir immer noch einen höheren Anspruch hatten, als es dann schlussendlich war, oder als quasi die Umsetzung war, war es auf jeden Fall erfolgreich, in Anführungszeichen. Wie du hast heute auch gesagt, so, ja, wir haben es halt einfach gefundet bekommen. Im Sinne von, wir sind dann nicht mit einem Minus rausgegangen, sondern wir haben es geschafft, genug Geld aufzustellen, um das umzusetzen in einem Maße, so wie es möglich war. Ne? Also wir haben uns das nicht großartig was selbst ausbezahlt. Also nee, wir haben uns gar nicht selbst gar ausbezahlt. So.
Aber auch in einem anderen Land, wo natürlich genau irgendwie auch alles nochmal extra kostet. Und ich würde sagen, so ein neues Festival, da werden wir noch eine Weile drüber nachdenken, aber dass wir einfach Live-Formate mögen und das auch gerne weitermachen. Ich glaube, das ist klar, und da haben wir uns ja jetzt auch, gibt es ja sozusagen schon einen Folgetermin. Wir machen ja einen Kontextual-Live-Podcast in Zürich, auf jeden Fall im Mai.
Und ich habe notiert den 21. Mai, das ist ein Donnerstagabend, für den Podcast. Also alle Schweizer können sich jetzt das schon notieren, wenn sie wollen. Wir sehen uns alle spätestens im Mai am 21. Und zwar wird dieses Podcast-Event sein zum Thema Architekturausbildung. Soweit, glaube ich, kann man es auch schon mal verraten. Wir müssen noch den Cast zusammenstellen, mit wem wir genau sprechen. Aber das wird auf jeden Fall eine spannende Auswahl werden. Und es wird eine gemütliche Location sein, also pünktlich erscheinen. Das kann man gleich mal ankündigen.
Und sag mal, Angelika, mich fragen ja ziemlich viele, warum macht ihr eigentlich sowas immer nur in der Schweiz? Warum nicht Berlin?
Ja, alle, die eine Veranstaltung mit uns in Berlin machen wollen oder in einem anderen, wir sind jetzt nicht nur auf Berlin, ne, festgeschrieben, das könnte auch in einer anderen deutschen Stadt oder in einem anderen deutschen Ort. Ich würde ja tatsächlich auch, wäre voll mal okay, wenn wir mal irgendwo am Land oder so wären. Also falls ihr eine Veranstaltung mit uns machen wollt, meldet euch doch mal. Wir sind interessiert, auch an anderen Orten aufzunehmen als in der Schweiz. Das ist tatsächlich manchmal so, dass es einfach recht einfach zu organisieren ist in der Schweiz. Deswegen machen wir dann einfach Sachen, weil sie einfach zu organisieren sind. Also falls ihr unkomplizierte OrganisatorInnen einer Veranstaltung seid, meldet euch. Oder hast du einen anderen Location-Wunsch?
Nö, finde auch. Also gerne Bescheid sagen. Dann haben wir ja für nächstes Jahr auch, wird sich wahrscheinlich auch ein bisschen was am Podcast ändern.
Also wir machen andere Formate nochmal dieses Jahr. Also wir hatten ja, wann war der MeToo-Podcast? 2024?
Ja, Januar 2024, ja.
Und jetzt sind wir schon eine Weile, also ihr habt ja bemerkt, wir hatten auch eine kleine Sommerpause, weil das Podcast-Festival recht intensiv war, und gehen jetzt wieder in die Produktion recht intensiv für Sonderformate und unterschiedlichste Projekte, die alle ein bisschen umfassender sind. Das heißt, es kommen in den nächsten Monaten auf jeden Fall ein paar ausführlichere Podcasts und Sonderepisoden, und dann steigen wir wieder richtig ein mit den regulären Episoden Anfang des nächsten Jahres, würde ich sagen. Wir sind aber auch immer total froh oder freuen uns total, wenn ihr uns Feedback schickt. Also wenn ihr Episodenwünsche habt und oder andere Ideen, Sachen, zu denen wir mal sprechen sollten oder uns Gäste einladen sollten, könnt ihr das auch gerne feedbacken. Dann nehmen wir das mal mit in die Redaktionsrunde und sprechen dann ein bisschen drüber. Also ja, mich würde auch interessieren, was euch gerade so an Themen umtreibt.
Ja, ich finde auch, also wir haben ja schon wirklich einige Themen jetzt fixiert. Ich finde es auch cool, weil es für mich persönlich ist ein cooler Mix und schließt auch wieder an Dinge, also haben wieder irgendwie ein schönes Bürogespräch geplant, gehen aber auch nochmal tiefer in die Arbeitsbedingungen rein, haben wieder eine eher investigative Folge. Und das mag ich eben auch, dass wir nicht immer jeden Monat oder jede Woche den Podcast mit dem gleichen Ablauf rausbringen, sondern da sehr frei sein können. Und es wirklich auch immer total schön ist, was man für Rückmeldungen auf den Podcast kriegt, weil es ist ja schon so, wir sind oft irgendwie bei Zoom, nehmen das auf und man kann sich das dann ja immer gar nicht so vorstellen, dass das wirklich gehört wird oder dass es geschätzt wird. Und ja, wie blickst du denn sonst so auf das neue Jahr?
Also ich freue mich, bei mir wird sich wahrscheinlich einiges ändern. Ich hoffe, dass es einen Tacken entspannter wird. Das sage ich, glaube ich, sage schon. Ich habe, das ist eine Katastrophe. Ich darf das eigentlich gar nicht dir erzählen. Ich mache eigentlich immer sehr, sehr ausführliche Jahresreflexion und verschriftliche auch so meine Gedanken zum Jahresende. Und ich glaube, ich habe wirklich ungelogen die letzten 4 Jahre, wenn nicht 5 Jahre sogar aufgeschrieben. Die Arbeitslast und die Arbeitsintensität muss zurückgehen und jedes Jahr ist es krasser geworden. Und ja, wir schauen mal. Ich will mich hier nicht festlegen auf gewisse Dinge. Ja, ich sollte weniger arbeiten nächstes Jahr.
Das ist ja auch das Schöne bei dir. Du bist ja nie müde, das anzukündigen.
Ja, die Selbstkritik steht wirklich immer ganz oben auf der Reflexion. Aber es wird nicht besser. Es ist eine totale Katastrophe. Also ja, doch, dieses Jahr war es besser. Ich habe doch, das muss man schon sagen, ich habe dieses Jahr super diszipliniert Urlaub gemacht. Weil die letzten 4 Jahre oder vor diesem Jahr, also alles bis 2024, war immer der Urlaub auch schon so eine totale Katastrophe. Und dieses Jahr habe ich wirklich, Anfang des Jahres war ich im Schweigeretreat, also war wirklich 2 Wochen Meditation und nicht sprechen und kein Social Media und gar nichts. Das war ja total der Entzug, das war total großartig, war eine total gute Erfahrung für mich. Und dann war ich im Herbst auch nochmal 3 Wochen richtig, ja, auch weg und auch wirklich Computer zu mäßig weg. Und das war auch total gut am Stück. Also ich kann, wenn ich dann Urlaub mache, auch gut abschalten. Aber das ist wirklich, erfordert wirklich sehr viel Disziplin, dann wirklich diesen Cut zu machen und nicht zu arbeiten. Aber dieses Jahr war auch wirklich so, die Peaks waren so hoch, dass es dann die Pausen auch gebraucht hat. Und eigentlich würde ich mir wünschen, dass die Peaks gar nicht so hoch kommen, sondern dass die Belastung ein bisschen moderater ist und ich trotzdem aber wirklich gute Pausen mache. Weil die, was man schon jetzt auch, oder was ich jetzt dieses Jahr extrem gemerkt habt, dass die Pausen auch insofern super gut getan haben, weil man dann halt wirklich nochmal mit ganz anderen Gedanken zurückgekommen ist und auch, also Ideen und so Verarbeitungsprozesse halt erst wirklich stattgefunden haben eigentlich in der Pause. Also es braucht auch die Pause, um neue Ideen zu bekommen und die Sachen nochmal auf eine andere Art und Weise zu betrachten, weil sonst ist man halt immer nur in diesem Rennen, 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 Rennen-Modus drin. Wir haben da heute auch drüber geredet, was eigentlich so, also wie sich der Modus gerade anfühlt, weil es so viele Sachen gibt und weil ja auch bei Kontextur immer Sachen dazugekommen sind und wir aber trotzdem quasi die anderen Dinge weitergezogen haben, was das auch mit Projekten macht, dass quasi so die Grundlast schon so hoch ist und dann kommen noch andere Sachen dazu und das Festival war ja auch so eine Sache, die nochmal so außertourlich war, dass das natürlich nochmal so einen richtigen, na, wir hatten, also ich weiß nicht, ob du dich noch an den Mai erinnerst, aber wir sind zur Biennale gefahren. Am Mittwoch war die Kanzlerwahl, die nicht funktioniert hat. War total, ich bin am ganzen Mittwoch bin ich vor dem Laptop gehangen in Venedig. Am Donnerstag war die Eröffnung von der Biennale. Dann sind wir auf Produktion gewesen, das ganze Wochenende. Haben am wann haben wir die Episode aufgenommen? Sonntag haben wir die Podcast-Episode aufgenommen in der Küche. Und dann ging sie sofort online. Und dann sind wir quasi sofort, haben wir weitergemacht mit Organisation fürs Podcast-Festival. Und 2 Wochen später war das Podcast-Festival. Also das war der Modus dieses Jahres ungefähr so.
Und ich habe auch immer noch meine Familie mitgezwungen. Ja. Ja, das ist schon, also ich meine irgendwie, wir müssen uns ja auch nicht dafür bemitleiden. Wir mögen das einfach ja auch total, das so zu machen. Aber ich würde sagen, man darf es auch nicht zu oft aneinander machen. Ich merke halt nur auch gerade, dass ich ja immer bis jetzt mich viel so auch mit der Community auf dem großen Kontextur-Account ausgetauscht habe, dass aber gerade irgendwie so eine Stimmung bei sehr vielen herrscht, dass das alles, dass es wirklich sehr angespannt ist und auch bei vielen unserer Inhalte zu den Arbeitsbedingungen oder so. Leute sind wirklich oft wütend und oder also empfinden sehr intensiv auf diese ganzen Themen. Und da merke ich eben auch, ich kann das gar nicht mehr so viel thematisieren, weil ich mit diesen ganzen Reaktionen so als Einzelperson, ich glaube, das stellen sich die Leute dann ja vielleicht auch gar nicht so vor, dass das am Ende eine Person so aufnimmt und auch für sie reflektiert und spiegelt und so. Also man hat schon das Gefühl, dass viel, also für viele Leute ist gerade auch arbeitsbedingt eben eine schwierige Zeit. Der Arbeitsmarkt hat sich wieder gedreht. Ich höre auch so in meinem Umkreis viel von Projektstopps, eben deswegen dann auch von teilweise den Abbau von Arbeitskräften und alle sind, glaube ich, so angespannt generell, wie es hier in Deutschland mit der wirtschaftlichen und politischen Lage weitergeht. Ich habe ja vor kurzem auch eine kleine Leseempfehlung für die Abstiegsgesellschaft gegeben, eine soziologische Betrachtung eigentlich, ja, also der letzten Jahre eigentlich, seit den 70er Jahren, seit dem Ölschock und dass eben die westlichen Demokratien zu geringe Wachstumsraten produzieren für das, was sie eigentlich gerade im Sozialstaat eigentlich bedienen müssen. Und genau, ich arbeite ja auch in Braunschweig, wo ja also Niedersachsen stark mit der Autoindustrie verknüpft ist und so. Man merkt das schon so in allen Bereichen. Ich meine, ja, du bist ja im politischen Betrieb, also ich würde sagen, es gibt eine Nervosität und nicht so richtig, also es gibt keine einfache Lösung, würde ich sagen.
Ja, im politischen Betrieb merkt man das natürlich auch sehr, sehr extrem sogar. Also es wird so viel gerade rückabgewickelt, also das Gefühl des Rollbacks ist so stark und dass quasi die progressive Seite quasi das Maximum, was man gerade erreichen kann, ist daran festzuhalten, dass die Dinge nicht zurückgeschoben werden. Und das ist auch so, ne, es geht gar nicht mehr um Utopien, sondern es geht gerade noch nur mehr darum, irgendwie festzuhalten an dem, wo man gerade gestanden ist, was ja eigentlich auch schon gar nicht so ambitioniert war. Und das, glaube ich, das merkt man ganz extrem gerade bei Leuten, die in den vergangenen Jahren halt hinsichtlich einer Klimakrise oder was auch immer für eine Krise gerade so vor uns lag, halt versucht haben, so positive Visionen nach vorne zu tragen. Selbst bei denen ist es gerade so, boah, fuck, wie kann das sein? Wie kann es sein, dass jetzt quasi, dass sich die Dinge so krass ändern und jetzt alles so schnell geht und einfach rückabgewickelt wird? Und dieses Gefühl von, also das ist eine sehr persönliche Reflexion, weiß nicht, ob das alle so empfinden würden im politischen Umfeld, aber so auch eine Art von Machtlosigkeit und auch Frustration auf der einen Seite und gleichzeitig halt schon auch das Privileg, überhaupt so nahe dran zu sein an so ein, oder überhaupt im politischen Umfeld arbeiten zu können. Das haben natürlich schon auch ganz viele, ne? Also es ist ja trotzdem eine privilegierte Situation. Das ist schon auch, hat auch eine gewisse eine Reibung in sich. Also zu wissen, dass man eigentlich auf dieser Arbeitsebene, ne, irgendwie eine super Situation ist und gleichzeitig aber so dahin schwimmen zu sehen, wofür man die ganze Zeit gekämpft hat, in Anführungszeichen, ist schon auch durchaus anstrengend. Also auch immer wieder Räume zu schaffen, wo man erstens mal so darüber sprechen kann und gleichzeitig vielleicht aber auch Kraft schöpfen kann, um ja so ein bisschen zu spüren, es ist halt doch nicht alles umsonst. Das, glaube ich, danach haben gerade ganz viele Leute so ein bisschen eine Sehnsucht und oder ziehen sich halt wirklich auch zurück. Also das erlebe ich schon auch in meinem persönlichen Umfeld, dass Leute dann halt sagen, boah, also ich lese halt einfach keine Nachrichten mehr, weil ich ertrage es gerade nicht in der Menge und der Schnelligkeit und dem Umfang. Na, also gerade wenn man recht viel auch internationale Nachrichten verfolgt, ist schon auch anstrengend.
Ja, was mich da eben interessiert oder was ich finde einen nervös macht, ist, dass man ja so richtig, also in verschiedenen Umfeldern, aber sieht, dass eigentlich die Handlungsmacht begrenzt ist, wenn eben die Systeme unter Druck kommen, ne? Also wir haben das vor ein paar Jahren eigentlich mit der Immobilienbranche gesehen, wenn sich kleine Vorzeichen oder Zinsprognosen, Zinssetzungen ändern, dann geht einfach sehr, sehr schnell, große Teile der Branche kommt in Schwierigkeiten. Und jetzt haben wir das eben auch, wir sehen, dass viele so Traditionsfirmen das einfach jetzt nicht lange aushalten, diese Gemengelage zwischen Rezessionen in Deutschland. Ich glaube, wir haben jetzt 36 Monate kein wirkliches Wirtschaftswachstum, dann gibt es die Zölle. Also es gibt einfach nicht genug Kraft und es ist dann auch keine Manageraufgabe oder also es ist einfach schwierig, so die Leute oder die Firmen, die schaffen das nicht, ne? So und jetzt sieht man ja, da gab es auch in der Zeit einen Artikel, dass plötzlich die ganzen Kommunalfinanzen so doll und stark unter Druck kommen. Und vor ein, zwei Jahren waren die noch im Überschuss oder ausgeglichen und es kommt, geht so schnell, dass eben es ein sehr, sehr starker Druck entsteht und gerade was die Kommunalfinanzen angeht, das merkt man ja dann auch persönlich sehr schnell, weil dann eben sofort gekürzt werden muss. Und zum Beispiel in Sachsen brechen gerade die Schülerzahlen ein und es ist dann einfach nicht so, dass dann die Infrastruktur gehalten werden kann. Es wird sofort abgebaut.
Ja.
Also ich finde, das macht einem sehr große Sorgen, weil was einmal weg ist, kommt auch nicht erstmal nicht wieder. So.
Es kommt halt gerade sehr viel zusammen, ne? Also gerade beim Infrastrukturthema natürlich auch, dass wir sehr lange vom Bestand gelebt haben und der Bestand halt einfach jetzt in dem desolaten Zustand ist. Also es war kurz, ich weiß auch was nicht mehr ganz sicher, wo ich glaube, es war im Tagesspiegel, wo nochmal so ein Einblick gegeben wurde, wie eigentlich der Zustand der Berliner Hochschulen ist und was für eine krasse Baustelle das eigentlich ist, aber dass gar kein Geld da ist, um diese Sanierungen eigentlich entsprechend voranzutreiben. Und das ist halt schon krass, dass das quasi so passiert ist. Und jetzt ist halt einfach die globalpolitische Situation anders. Dinge sortieren sich anders, Geld muss umgeschichtet werden. Also wir haben sehr lange sehr gut gelebt davon, dass wir quasi nichts ausgeben mussten für gewisse Dinge. Und jetzt kommt alles zusammen und man muss quasi priorisieren. Und gewisse Dinge bleiben dann halt einfach liegen oder haben keine Priorität.
Ja, und es ist eben so, da werden dann einfach Gebäudeteile gesperrt. Wir haben das, oder wir hatten in Dresden diesen, ist die Brücke eingestürzt. In Leipzig gibt es zum Beispiel baugleiche Brücken, die jetzt teilweise gesperrt sind oder für den LKW. Es ist einfach nicht so. Es kommt dann niemand und repariert es so. Und das suggeriert ja auch etwas Bestimmtes. Und zwar, dass es eben gerade nicht aufwärts geht.
Vielleicht gehen wir aber nochmal so ein bisschen Richtung, was heißt das denn alles? Also diese Gesamtbewertung von, es ist gerade nicht die einfachste Situation politisch. Was heißt es denn für uns und oder die Architekturszene? Was erwarten wir denn diesbezüglich fürs nächste Jahr? Oder was heißt es vielleicht auch für unsere persönlichen Umfelder? Ich finde es tatsächlich schon sehr interessant auch zu beobachten. Was heißt es denn für Hochschulen beispielsweise?
Also die Hochschulumgebung, die ich jetzt gerade so kenne oder auch erlebe, sind eben auch stark gefördert. Es kommt viel zusammen. Also dass unter anderem die Studierendenschaft heterogener geworden ist, ist eigentlich ein viel maßgeschneiderteres Lehrsystem braucht oder dass man eben auf verschiedene Settings, da gibt es ja ganz unterschiedliche Fragen der Herkunft, Fragen, wir haben ja auch viele Leute, die Nachteilsausgleiche haben und so. Was heißt das eigentlich? Wie begegnet man dem? Und wir haben Lehrpersonal, was befristet beschäftigt ist, noch viele Sachen nebenher machen muss, Drittmittel beschaffen muss. Und eigentlich hat sich aber so eine, also die Studierendenschaft braucht Care, also braucht, es ist einfach, da habe ich schon das Gefühl, dass es sich auch seitdem ich studiert habe, verändert hat. Also wir haben zum Beispiel unsere Assistenten und Assistentinnen sehr selten kontaktiert, zum Beispiel per E-Mail oder so, aber es gibt eben ein Feedback, permanentes Feedback-Bedürfnis, für das es nicht wirklich Ressourcen gibt. Es gibt Fragen der Räumlichkeiten. Die Räume sind oft eben verlebt, können nicht hergerichtet werden. Genau wie in den Schulen gibt es eine Frage von Sanitärräumen, von Orten, in denen die Studierenden überhaupt so die Kernaufgabe des Architekturstudiums überhaupt erledigen können, Modell bauen, zeichnen, sich austauschen. Wo findet das statt? Können viele Hochschulen auch nicht mehr begegnen. Da nehme ich schon eine Abgelenktheit von allen Akteuren im universitären System, weil es geht viel um Kommunikation, Exposure, Marketing, alle, es gibt einen permanenten Wettbewerb über Drittmittel. Forschung ist der Lehre übergeordnet. Lehre hat keinen hohen Stellenwert. Es gibt einen Abbau von Dingen, die das Studium lebenswert oder wert machen. Abbau von Exkursionen, Abbau von studentischen Hilfskräften. Die Unis finanzieren sich ja vor allen Dingen über Per-Kopf-Pauschalen, die sie bekommen, wenn sie Studierende aufnehmen. Es gibt also per se ein fragwürdiges Anreizsystem, große Studierendenjahrgänge zu schaffen, die man aber vielleicht auch alle gar nicht zum Abschluss bringt. Also das System hat es auf jeden Fall in sich, würde ich sagen.
Ich bin tatsächlich sehr gespannt, ob oder wie viel von diesen ganzen sehr linken, in Anführungszeichen, Themen, die sich in den letzten Jahren so ausgebreitet haben, na, wie Care und man schaut sich eben die Arbeitsbedingungen an, wie die weiterbleiben auf den Hochschulen, wenn wir jetzt politische Umwälzungen sehen werden. Also da bin ich sehr gespannt. Auf der einen Seite, wie neu berufen wird, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen und gleichzeitig auch, wie sich diese Lehrstühle und die ProfessorInnen, die für entsprechende Themen berufen wurden, auch in den nächsten Jahren quasi verhalten. Weil die, also ne, so politische, und das wird mitunter ja auch ein Thema sein in Zürich, wie spielt das alles zusammen, wie greift das ineinander? Da bin ich schon sehr gespannt, was wir da noch erleben werden. Erstens, wie sich Leute verhalten und gleichzeitig aber auch, wie sich Studiengänge und Ausrichtungen verändern werden in diesen ganzen Strömungen und Umwälzungen. Na, die, also das Thema, die Sien da kritisch drauf geschaut hat, da war mitunter ja auch die Debatte in den USA, hat eine Rolle gespielt, dass Architektur als runtergestuft wurde, ne, in der Ausbildungsbewertung oder als Ausbildungsstrang. Das kann man vielleicht nochmal irgendwie als Quelle hinzufügen, weil Donald Trump irgendwie entschlossen hat, dass die Architekturausbildung nicht mehr so wichtig ist. Was ist denn dein, du hast mich vorher gefragt, wie ich auf das Jahr 2026 blicke, was ist denn dein Ausblick, vielleicht dein persönlicher auf 2026? Was hast du so vor, Katharina?
Ich habe ja normalerweise immer ein paar Ideen in der
Tasche. Ein paar mehr.
Aber ich muss sagen, dass ich jetzt auch relativ so, ich einfach das Gefühl habe, ich muss mal organisieren, ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Ich habe letztens gelesen, viele nehmen den Career Minimalism an. Das würde ich jetzt für mich noch nicht so sagen, aber so ich habe.
Was heißt das?
Na, dass man karrieristisch keine großen Ziele formuliert, weil man weiß, es ist jetzt erstmal ein bisschen schwierig, man muss jetzt erstmal durchkommen, mal finanziell überleben. Ich merke aber für mich, dass ich tatsächlich irgendwie mal gucken muss, ein bisschen dieses sehr digitale Leben ein bisschen runterzuschrauben. Ich bin jetzt auch schon ein bisschen älter, also dass es mich irgendwie auch mehr anfasst. Aber ich finde das ganz lustig, weil das ist jetzt, also ich sage das jetzt auch schon immer, aber viele sagen das so, lass mal wieder lieber telefonieren, also auch so beruflich.
Ich habe dich letztens angerufen.
Ja, du auch.
Sehr aber ungewöhnlich.
Ich, also ganz oft jetzt auch, ich kann nicht mehr diese Calls ertragen, und sagt dann immer so, ja, wenn es nichts Visuelles anzugucken geht, dann lass mal lieber telefonieren.
Ich lieb's.
Und allgemein irgendwie das Vermindern oder Runterschrauben von Kommunikation allgemein. Also unsere Kommunikation ist schön, die macht Spaß, aber es gibt irgendwie, ich glaube, es muss so ein bisschen wieder so aus dieser absoluten Dynamik das permanent mit allen Leuten, mit denen man zusammenarbeitet, chatten. Also, da muss ich irgendwie raus.
Die, da kann ich gleich anschließen. Ich habe dieses Jahr fast kein Instagram gemacht auf meinem privaten Account, weil ich überhaupt keine Ressourcen hatte. Das konnte ich überhaupt nicht mehr abbilden. Ich hatte einfach keine Kraft mehr, irgendwas da rein zu posten. Also das Maximale, was ich gerade hinkriege, ist irgendwo draufdrücken, um das zu teilen.
Entnetzung.
Ja, ich weiß nicht. Also ich habe total gerade Sehnsucht nach so hochwertigem Inhalt. Also ich bin absoluter Podcast-Junkie. Also ich habe irgendwie so mein, ich kann es jetzt sogar nachschauen. Ich habe das, ich habe gestern so, es gibt jetzt überall so ein Wrapped, ne? Und meine Podcast-App hat mir gesagt, wie viel ich Podcast gehört habe. So unendlich viel Podcast habe ich gehört. Hier steht's 97.949 Minuten. Richtig crazy. Ich habe so viele Podcasts gehört. Es ist total crazy. Es sind 86 Tage.
Thank God.
Also ich liebe Podcasts. Ich höre richtig intensiv Podcasts. Aber ich, also auf Social Media bin ich echt viel weniger gewesen dieses Jahr, aber auch einfach, weil ich nicht drauf klargekommen bin. Und auch weil teilweise diese App oder vor allem so viele Short-Videos, die so krass addictive sind. Und die, wenn man erstmal anfängt, die zu schauen, man dann halt wirklich so da so dranhängt. Das ist halt crazy. Deswegen habe ich dann, ja, weniger, ich bin weniger auf Instagram abgehangen dieses Jahr.
Ich hingegen mache ja gerade ein paar Renovierungsarbeiten in meiner Wohnung. Und seitdem bin ich voll in dieser Interior-Bubble. 5 Fehler bei der Küchenplanung, die du niemals machen dürftest. Und seitdem habe ich das Gefühl, mein Gehirn funktioniert nicht mehr richtig. Also ich muss da unbedingt rauskommen, auch wenn das Spaß macht, sich eigentlich mal mit so mit diesen Sachen auch zu beschäftigen. Ich finde, es macht vor allem Spaß, ab und zu jetzt mal statt zu scrollen oder was auch immer, einfach mal ein bisschen rumzustreichen. Oder ich habe ja jetzt auch mit befreundeten anderen Architekten und Architektinnen so Birkenhocker gebaut und so sowas mal wieder zu machen, sich einfach mal so die Zeit nehmen und 2 Tage an irgendwas rumzuwerkeln, was ja auch immer bedeutet, dass man erstmal die ganzen Sachen kaufen muss, was auch immer ganz schön reinhaut, aber das ist schon irgendwie, das ist schon cool. Ich habe auch tatsächlich, hast du ja eben auch gefragt, also viele Leute, die ich irgendwie so kenne, sind ja so im Kreativbusiness, Fotografen oder Podcasterinnen oder was auch immer. Und natürlich bei denen, die merken auch, dass sich auf jeden Fall die Lage so verändert und alle denken irgendwie über darauf nach, was man jetzt so als zweite Karriere irgendwie anschließen könnte. Eine Freundin von mir überlegt noch, eine Konditorinnen-Ausbildung zu machen. Und da bin ich mal gespannt, weil würde ich sagen, vieles von dem, was wir machen und auch Leute, die wir kennen, ist ja mal potenziell, könnte sich auch in den nächsten Jahren stark verändern.
Wir kündigen das ja auch schon 5 Jahre an, dass Kontextur vielleicht irgendwann nicht mehr das ist, was sie jetzt ist.
Genau, wird dann einfach eine Keramikwerkstatt.
Nein. Vorsicht, wir töpfern bald. Katharina lacht neben mir. Also, wir werden auch nächstes Jahr wieder wundervolle Gespräche. Wir machen das jetzt öfter, so Gespräche aus dem Modellbett. Wann sehen wir uns das nächste Mal wieder?
In einer Woche.
In einer Woche?
Zur Weihnachtsfeier.
Ah, stimmt. Wir haben noch Weihnachtsfeier. Das ist wieder total verdrängt. Also, wir haben noch eine Weihnachtsfeier, da sehen wir uns wieder. Und dann sehen wir uns im Januar auf jeden Fall. Das können wir schon mal verraten. Nächstes Jahr gibt es ein neues Podcast-Cover. Wir sind da gerade noch am Organisieren, was und wie.
Ist auch wieder ein kleiner Akt.
Das ist sowieso wieder ein Projekt, das wir hier haben. Und es wird nächstes Jahr auf jeden Fall auch sehr viele Sonderfolgen geben. Wir sind in Vorproduktion für mehrere. Produktionen und auch eine für eine externe Produktion. Und im März nehmen wir auf jeden Fall auch wieder ein Hotelbetten auf. Da werden wir dann vielleicht auch wieder eine 1:1-Episode aufnehmen. Ich werde dann hoffentlich mit gesunder Stimme etwas aufnehmen. Also für alle, die sich heute gewundert haben über meine Stimmlage, es tut mir sehr lang, es ist leid, es ist meine Krankheitsstimmlage. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Ich hoffe, wir kommen gut ins neue Jahr und ich hoffe, dass wir etwas mehr Ruhe finden im neuen Jahr, auch für Kontextur. Also Ruhe für das Projekt, aber auch Ruhe im Projekt. Wir sind ja schon immer wild ambitioniert mit allem. Und ich hoffe, dass wir eine gute Balance finden, um alles so weiterzuführen, wie es jetzt gerade so geplant ist. Wir hatten übrigens dieses Jahr auch eine richtig gute Klausur im Herbst, muss ich nochmal sagen. Das war auch, wir haben
sehr
einen Tag.
Sehr gut im Essen.
Wir hatten einen Tag Strategieklausur, wo wir alle Sachen durchgegangen sind, die wir planen fürs nächste Jahr. Und das fand ich super, super gut. Und ich hoffe, dass wir die Umsetzung, wir waren schon wieder zu ambitioniert, also wir haben schon die ersten Deadlines wieder gerissen. Aber die Grundideen in der Strategieklausur waren richtig, richtig gut. Und ich hoffe, dass wir das nächstes Jahr so schaffen umzusetzen. Und ja, ich freue mich, wenn ihr auch wieder alle mit dabei seid und uns weiter zuhört. Und ja, sagt mal Bescheid, gebt uns mal Feedback. Was wollt ihr hören nächstes Jahr? Wie findet ihr solche 1:1-Episoden? Sollen wir das öfter machen? Check-in auch während unter dem Jahr können wir auch ab und zu mal machen. Und generell, ja, startet auch gut ins neue Jahr. Jahresreflexion kann ich sehr empfehlen.
Und genau, ich hoffe für uns, dass wir uns weiter oft an verschiedenen Orten treffen. Das mag ich sehr und auch immer gut essen. Und genau, wir schaffen nicht immer alles sofort, aber eigentlich alles, was wir uns vornehmen, irgendwann machen wir es dann halt doch auch.
Wir können schon durchziehen. Es dauert immer, aber we can do it.
Ja, und ich freue mich sehr auf unser neues Podcast-Cover.
Yay. Bis bald.